Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntag mit Norbert Kolz.
Guten Morgen, ich begrüße Sie. Hier ist wieder der Sonntag. Die Landwirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Klimakatastrophe, steigende Produktionskosten, strenge Umweltauflagen und der zunehmende Wettbewerb. Das alles setzt Landwirte unter erheblichen Druck. Viele Betriebe kämpfen mit Existenzängsten, während sich gleichzeitig neue Möglichkeiten eröffnen, um nachhaltiger und effizienter zu wirtschaften. Besonders betroffen von den Veränderungen ist der Obstanbau. Extremwetterlagen wie Spätfröste, Dürreperioden und Starkregenereignisse gefährden die Ernten. Und zudem sorgen Schädlinge und Krankheiten für steigende Kosten im Pflanzenschutz. Durch die zunehmende Regulierung chemischer Pflanzenschutzmittel müssen Obstbauern nach alternativen Methoden suchen, die jedoch oft teurer und weniger effektiv sind. Über diese und andere Themen unterhalte ich mich gleich mit Lena und Florian Nüberlin vom Obsthandel Nüberlin in Lindau am Bodensee.
Also, so und damit einen wunderschönen guten Morgen bei Radio Allgäu Hit und unserem Sonntag an diesem Sonntagvormittag. Wir haben wieder zu reden. Das tun wir 2 Stunden lang immer wieder mit Musik. Aber der Wortanteil ist ein bisschen höher als sonst. Die Stammhörer, die wissen das mittlerweile. Die Landwirtschaft, sie hat es ja nicht einfach, das wissen wir schon seit langer Zeit. Es hat viele Gründe, politische Gründe, die in Deutschland begründet sind. Aber auch die EU hat zunehmend immer mehr in die Landwirtschaft, kann man sagen, ihre Finger drin mit entsprechenden Auswirkungen. Die können positiv sein, sie können aber auch negativ sein. Also das Thema Landwirtschaft, heute Vormittag unser Thema für 2 Stunden. Gemeinsam mit Lena und Florian Nüberlin vom Obstbau Nüberlin in Lindau. Schönen guten Morgen zunächst einmal. Und danke, dass ich hier sein darf, damit wir uns über dieses Thema ein bisschen unterhalten. Wer hier in Lindau am Bodensee wohnt, der kennt Obstbau Nüberlin. Äpfel, Erdbeeren, Kirschen, so als Schwerpunkt zum einen. Martin Nüberlin, mit Sicherheit ein Begriff, auch kommunalpolitisch. Jetzt nicht mehr, hat das Ganze abgegeben an die beiden Kinder. Die Geschwister sind Lena Nüberlin. Hat Papa wirklich alles abgegeben?
Der Papa hat definitiv alles abgegeben, ja. Er ist noch täglich da und macht auch viel mit, ja. Aber er ist Rentner und wenn er mal nicht will, dann steht ihm das so auch zu.
Das war ein gefährlicher Satz, er macht viel mit. Aber nicht mit den Kindern, sondern mit der Situation. Entschuldigung, wenn Geschwister gemeinsam ein Unternehmen leiten, wer ist denn dann Florian Nüberlin der Boss dann hier? Wer hat denn die Hosen an?
Also wir machen eigentlich alles zusammen und entscheiden auch alles zusammen. Jeder hat so ein bisschen seine Aufgabenteile, wobei das oft, man sagt immer, man teilt es auf, aber eigentlich geht es gar nicht, weil mal brennt es da und dann muss man dahin. Das funktioniert aber bei uns ganz gut. Wir ergänzen uns da ganz gut. Wir haben auch mit unserem Daniel einen tollen Mitarbeiter so länger als wir, ja, der wirklich, also auf den wir uns 100% verlassen können. Und in der Kombination funktioniert das alles sehr gut hier, ja.
Habt ihr euch als Geschwister schon immer gut, Lena Nüberlin, die Frage an Sie, habt ihr euch schon immer gut verstanden?
Es gibt sicher mal Reibungspunkte, wie in jeder Familie, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass das eigentlich schon ganz gut harmoniert zwischen uns.
Steigen wir ins Thema ein. An die Lena die Frage, wie würden Sie denn im Moment die aktuelle Lage der Landwirtschaft in Deutschland und speziell hier am Bodensee, wie würden Sie die beschreiben aus Ihrer eigenen Sicht?
Also im Allgemeinen würde ich sagen, es ist kritisch oder es ist eigentlich wirklich, wir wissen eigentlich nicht, wie wir es schaffen sollen. Also wenn ich jetzt für die Landwirtschaft spreche, ja, weil wenn wir jetzt auf das Thema Mindestlohn blicken mit den 15 Euro, da geht uns richtig die Düse. Also das darf nicht passieren. Und wenn man will, dass es die Landwirtschaft so hier nicht mehr gibt in Deutschland am Bodensee, dann sollen sie so weitermachen.
Versuchen wir das nach und nach abzuarbeiten, rüber zum Florian Nüberlin. Die Lena hat kritisch gesagt, was sind denn die kritischen Punkte? Kann man die namentlich benennen?
Naja, kritisch. Also Mindestlohn wurde schon erwähnt und da muss man aber noch betonen, dass es uns, also jeder soll so viel bekommen, dass er gut davon leben kann. Ja. Bei uns ist es nur, bei uns kommen unsere Erntehelfer aus Polen. In Polen herrscht ein Mindestlohn von 6,01 Euro, ja, pro Stunde und mit diesen Ländern konkurrieren wir halt auch. Ja.
Jetzt muss ich reingehen. Ist es denn nur das Geld, der Mindestlohn oder sind es noch andere Dinge? Gesetzliche Vorgaben zum Beispiel, das erfüllen. Bleibe ich beim Florian jetzt?
Ja. Genau, es sind natürlich auch gesetzliche Vorgaben. Also Beispiel Spanien, ganz andere. Also Deutschland hat das schärfste Pflanzenschutzgesetz der Welt, was auch sehr gut ist, ja, und was absolut wichtig ist. Nur schon da sind die gesetzlichen Vorgaben ganz anders, wie jetzt zum Beispiel Spanien oder sehr viel Obst, was wir importieren. Ja, da sind Pflanzenschutzmittel im Einsatz, die sind bei uns seit Jahrzehnten verboten, die können da noch benutzt werden. Es gibt, ich sage mal, keinen Konkurrenzkampf mehr, oder wir können nicht mehr konkurrieren. Ja.
Bleiben wir ganz kurz beim nochmal zurück zum an die Lena Nüberlin, die Frage vom Mindestlohn. Was wäre denn verkraftbar finanziell? Wie hoch kann er denn maximal sein, damit Sie dann sagen, okay, das ist für unser, oder soll ich zum Florian gehen jetzt? Oder, okay, jetzt euch von euch, wer macht's jetzt? Jetzt schauen
also
Sie sich
es ist schwierig zum Sagen, was da verkraftbar ist. Ja? Da müssen wir uns mit unseren Verbänden zusammensitzen und das wirklich intern nochmal wirklich durchrechnen. Aber es ist schon momentan so, dass in der Landwirtschaft grundsätzlich sehr viel schön gerechnet wird. Ja? Es gibt Gebäude zum Beispiel, die bestehen einfach schon seit Jahrzehnten. Ja? Die müssen auch mitgerechnet werden. Unsere Maschinen müssen mitgerechnet werden. Der Sprit muss mitgerechnet werden. Der Pflanzenschutzmittelaufwand, ja, wir würden ihn gerne reduzieren, wir würden auch gerne am Sonntag lieber auf dem Sofa sitzen, als mal einen Pflanzenschutz zu machen, weil es am nächsten Tag regnet. Aber das sind einfach Dinge, auf die können wir nicht verzichten, denn nur mit diesen Dingen geht Obstbau oder auch in dieser Qualität, wie wir das fordern. Und da ist es jetzt momentan, oder für mich ist es jetzt gerade schwierig zu sagen, ja, mit wie viel komme ich denn aus? Ja, da muss ich ein bisschen länger hinsitzen und ein bisschen länger kalkulieren und rechnen und einfach auch den Verband mit einbeziehen und sagen, hey, was ist denn da realistisch? Ja.
Das war der eine Punkt mit dem Mindestlohn. Wir kommen nochmal zum Pflanzenschutzmittel nach der Musik gemeinsam mit Lena und Florian Nüberlin. Obstbauern sind Sie hier in Lindau im Sonntag von Radio Allgäu Hit. Bis gleich. Allgäu Hit. Sagen wir es halt. Wir sind schon mitten in der Sendung. Also man sieht schon, das brennt so ein bisschen, auch wenn die Musik dann läuft. Wir hatten den Mindestlohn dann gehabt, wollten nochmal zum Pflanzenschutz kommen. Florian Nüberlin war jetzt nicht so ganz einverstanden mit das, was
doch,
die
doch
schon aber
schon,
etwas
verändert. Nur, ich will nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir hier gegen Mindestlohn sind und dass wir nicht mehr zahlen wollen. Wir würden auch 20 Euro die Stunde zahlen. Das Problem ist nur, unser Erlös, ja, der wird von Jahr zu Jahr immer weniger. Also die Äpfel, die bei uns zum Beispiel an den Großmarkt gehen, Sie müssen sich vorstellen, wir haben im Schnitt Produktionskosten inzwischen von 60 bis 65 Cent aufs Kilo Äpfel. Ja. Und erlösen aber im Schnitt, und das kann man, denke ich, schon so sagen, 50 Cent. Ja. So, und da muss ich kein Mathematikgenie sein, um einfach sagen zu können, dass das ganze System nicht mehr funktioniert. Ja. Und ich meine, man sieht es, diese ganzen, und da reden wir zu, ja, würde ich sagen, 90% von den Familienbetrieben, ja, die halt Tag für Tag jetzt aktuell den Bach runtergehen. Ja.
Haben wir da so ein bisschen das Problem wie bei den Milchbauern auch, dass das Verhältnis von dem, was an Produktion, Entstehungskosten auf der einen Seite und das, was man bekommt auf der anderen Seite, das haben die Obstbauern, die Landwirte, aber generell auch?
Definitiv, ja. Und das ist, ich habe es eingangs erwähnt, ist natürlich auch mit dieser Wettbewerbsfähigkeit europaweit. Kann man nicht konkurrieren, genau, weil einfach der LEH halt sagt, naja, am Ende kaufe ich halt doch da, wo es am billigsten ist. Ja.
Und die Abkürzung bedeutet?
Lebensmitteleinzelhandel, genau. Und ich habe es ja eingangs erwähnt, also wenn der Apfel halt für 30 Cent ja, aus Spanien kommt, dann sagt der LEH halt, naja gut, dann nehmen wir halt den als den vom Bodensee. Ja.
Lena, kann man sagen, dass wenn es die EU nicht gäbe, diese Vernetzung, dieser Zwang, diese Auflagen, und wir wären da so ein bisschen autark innerhalb von Deutschland, wäre die Problematik dann kleiner, weniger, gar nicht?
Das ist eine sehr politische Frage und finde ich schwierig zu beantworten.
Also, das ist ein bisschen, da tut sie sich jetzt im Moment ein bisschen, Florian.
Ja, also ich denke, also allgemein ist es sehr gut, dass wir die EU haben. Wenn man es jetzt auf unseren Apfelpreis bezieht, ja. Also was ich sagen kann, wir wären wahrscheinlich in Deutschland mit der Menge an Obst, die in Deutschland produziert wird, im Januar ausverkauft. Ja,
ja, aber ich habe es ja jetzt so raus.
Dann ist es Angebot und Nachfrage, ja. Und dann wäre der Preis natürlich besser, ja.
Aber der Preisdruck, den ihr aushalten müsst, der kommt ja nicht aus innen Deutschland heraus, wenn ich es mal so sagen darf, sondern der kommt von außen, der kommt von anderen europäischen Ländern.
Ja, naja, man da nicht konkurrieren können. Naja. Das kann man so sagen, ja, sicherlich auch, aber eigentlich sind die LEHs ja auch in Deutschland, ja. Und die LEHs hätten es ja in der Hand, sage ich mal, die Lebensmitteleinzelhandel, die Supermärkte, ja. Wenn die großen Ketten einfach sagen würde, naja, wir kaufen einheimische Ware erst und dann kommt die ausländische Ware, dann würden wir wahrscheinlich auch von einer anderen Preisstruktur reden.
Wären denn die Obstläden, die man immer wieder sieht, diese Hofläden, wie sie genannt werden, wäre das dann eine Lösung, weil die ja dann außerhalb dieses Systems mit dem Einzelhandel sind? Die Frage, wer will sie beantworten? Florian wieder? Lena.
Ich denke, für den Verbraucher ist das auf jeden Fall eine Lösung. Ja?
Nee, ich meine, okay, kann eine Lösung sein für euch, aber damit ihr besser finanziell...
Für uns definitiv, ja, weil wir können unsere Preisgestaltung quasi ein bisschen selber in die Hand nehmen. Ja, wir können auch nicht über die Stränge schlagen, aber wir sind im Verhältnis, wenn wir das jetzt mal, wenn wir jetzt zum Beispiel selber in der Edeka oder so oder egal welchen Laden gehen, welchen Supermarkt, ja, da können wir ja auch die Preise sehen und die sind deutlich unter denen, wie wir sie im Hofladen gestalten. Ja.
Florian Nüberlin, hängt ihr in einem System, gerade in Deutschland bei diesem Lebensmittelhandel, hängt ihr da in einem System drin, wo ihr verpflichtet eure Ware anbieten müsst?
Nee, natürlich nicht. Also es ist schon so, dass viele natürlich den Großmärkten, sage ich mal, also die müssen ja auch kalkulieren, wie viel Ware kommt da und so weiter. Also die, was man da angibt, sollte man dann auch liefern, ja, allein, dass die planen können. Aber natürlich ist jetzt nicht so, dass man jetzt gezwungen ist, demjenigen zu liefern. Was man aber schon wissen muss, man kann jetzt nicht sagen, in dem einen Jahr war der Preis, sagen wir mal, ganz in Ordnung von Supermarkt X, ja, und da liefere ich dem und im anderen Jahr nicht, sondern man fliegt halt dann aus dem Regal, ja, und die holen sich das woanders.
Nochmal ganz kurz vor der Musik dann zurück zu diesen Pflanzenschutzmitteln. Habe ich das so verstanden, dass wenn ihr bestimmte Substanzen verwendet dürftet, was nicht der Fall ist, im Ausland darf man es dann, dass wenn das der Fall wäre, dass eure Ernte,
also auf gar keinen Fall, nein, so war es nicht gemeint. Es war nur damit gemeint, wir produzieren Obst auf allerhöchstem Standard, ja. Und ohne, also bei uns kann man jeden Apfel ungewaschen essen, ja, das wollte ich damit sagen. Und das gilt für andere EU-Länder nicht unbedingt, ja, weil da einfach Pflanzenschutzmittel im Einsatz sind, die bei uns, Gott sei Dank, und glücklicherweise auch schon lange nicht mehr verwendet werden, ja. Und das wollte ich damit sagen.
Die nächste Frage an die Lena Nüberlin dann vor der Musik. Wie empfindet denn ihr die gesellschaftliche und die politische Wahrnehmung der Arbeit, die ihr macht?
Also jetzt nochmal, wenn man nochmal gerade jetzt so in Bezug auf zum Beispiel den Mindestlohn, dann frage ich mich schon, ist die Landwirtschaft hier in Deutschland eigentlich nichts mehr wert? Weil wenn sie das machen, dann können wir nicht überleben. Dann kann die Landwirtschaft in Deutschland nicht überleben, weil das bekommen wir am Obst nicht zurückbezahlt. Also der Erlös deckt diesen Mindestlohn zum Beispiel nicht. Ja? Und es gibt auch noch mehrere Gesetze. Das Pflanzenschutzmittelgesetz, haben wir vorher schon mal gesagt, ist auch ein sehr strenges. Ja? Also wir können da nicht einfach irgendwas nehmen, in unsere Spritze reinmachen und rausfahren. Nein, das ist alles wahnsinnig streng kontrolliert. Das wird auch kontrolliert, ja, angemeldet und unangemeldet. Und wir unterziehen uns auch noch freiwillig Prüfungen, die einfach um da auch nochmal Zertifikate zu bekommen. Also wir können nicht schalten und walten, wie wir wollen. Es wird uns da sehr klar und deutlich vorgeschrieben.
Vielleicht noch an dieser Stelle muss man sagen, die EU will ja in der Zukunft die Pestizideinsätze stark reduzieren.
Pflanzenschutzmittel, bitte.
Entschuldigung, was hatte ich gesagt? Ach, hatten wir schon mal. Hatten wir bei einem Interview schon mal gehabt.
Also erläutern, ja, es heißt Pflanzenschutzmittel, weil wir wollen die Pflanze schützen. Wir wollen niemanden vergiften, ja, und wir machen das auch nicht zum Spaß. Aber man muss das auch mal an sich selber ein bisschen festmachen, ja. Wenn man bei XY ins Haus reingeht und bei dem in der Apothekerschrank reinschaut, ja, da will ich gar nicht wissen, was da alles rauskommt. Oder in der Dusche allein schon einfach mal umdrehen, was da auf dem Shampoo draufsteht, weil die meisten, und da würde ich wetten, wissen nicht, was es bedeutet, was da hinten alles zu finden ist.
Also ich werde mir Mühe geben, dass ich in der Sendung jetzt nicht mehr, ich streiche Pestizideinsatz, Pflanzenschutzmitteleinsatz, auf das genau. Können wir uns einigen. Ja. Dann einigen wir uns jetzt wieder auf Musik und kommen dann wieder zurück gemeinsam mit Lena und Florian Nüberlin vom Obstbau Nüberlin hier in Lindau. Ich sage es auch ganz bewusst zu Beginn dieses dritten Teils in der ersten Stunde Sonntag von Radio Allgäu, dass wir also nicht mehr von Pestiziden reden, sondern nochmal von Pflanzenschutzmitteln. War ja auch ganz gut erklärt von der Lena Nüberlin bei uns, die zu Gast ist mit ihrem Bruder, dem Florian Nüberlin, hier in Lindau und am Bodensee. Kommen wir zur aktuellen Politik. Ukraine-Krieg, Sanktionen. Oh, jetzt zeigt sie gleich rüber zu Florian. Spielt das irgendein Thema? Hat das Auswirkungen gehabt, seit der Krieg ausgebrochen ist, insgesamt auf euch?
Ja, also ganz sicher. Ich meine, definitiv. Es sind natürlich Äpfel, sage ich mal, die vermarktet wurden nach Russland oder auch in die Ukraine. Ja, das ist einfach schwierig, beziehungsweise ging jetzt nicht mehr durch Sanktionen. Da ist eine Menge, zum Beispiel Polen hat sehr viel in die Ukraine geliefert, auch nach Russland. Ja. So der Weg war nicht mehr frei und dementsprechend ging natürlich auch, hat man geschaut, wohin sonst. Und da ging auch sehr, sehr viel nach Deutschland. Also es geht sowieso viel nach Deutschland, aber es ging einfach noch mehr Ware nach Deutschland. Und Das haben wir natürlich am Markt ganz ordentlich gemerkt, ja, definitiv.
Wobei das aber nicht nur jetzt für euch hier in Deutschland Gültigkeit hat, sondern mit Sicherheit auch die anderen, vor allem westeuropäischen Länder, also die EU-Staaten.
Ja, so ist es, kann man so sagen, ja.
Diese, nochmal zurück zur EU und die EU-Agrarpolitik, diese Auswirkungen nochmal insgesamt auf die Landwirtschaft, mal über die letzten Jahre auch betrachtet. Welche Wahrnehmung hast du denn bei diesem Weg persönlich für dich wahrgenommen? Was ist bei dir da angekommen? Welchen Stellenwert hat das heute? Hat sich da was verändert in den ganzen Jahren mit Blick auf die EU? Was bringt sie mir, was bringt sie mir nicht? Was habe ich für Vorteile, was habe ich für Nachteile?
Also die EU bringt sicher was. Was für uns halt einfach, also die Frage ist so zu beantworten, ist wahrscheinlich etwas schwierig. Was halt wichtig für uns wäre, ja, EU, so, und jetzt komme ich leider nochmal auf diesen Mindestlohn zurück, aber wir sind in der EU, so, dann sollten wir Mindestlohn, den können wir 15 Euro machen, aber dann machen wir den EU-weit, ja. 15 Euro Mindestlohn, dann haben wir faire Bedingungen. Und das gilt für alles andere auch, ja. Pflanzenschutzmittel, dieselben Gesetze, ja, und dann haben wir auch einen fairen Markt und einen fairen Wettkampf, sage ich mal, ja. Aber das haben wir nicht. Und dementsprechend, jetzt in Bezug auf die Landwirtschaft, tue ich mir tatsächlich schon schwer, um da immer Vorteile zu finden, jetzt in der EU, ja, weil aktuell treffen uns eigentlich fast alle Nachteile, ja, wenn ich das jetzt mal so sagen.
In Bezug auf die anderen,
auf viele andere EU-Länder, ja, in Bezug auf die Landwirtschaft.
Kommen wir zu einem anderen Punkt, was ja auch im Wahlkampf sehr groß diskutiert wurde und was jetzt auch ganz groß im Raum steht, das ist die Bürokratie, die abgebaut werden sollte. Die Frage an die Lena Nüberlin. Von den Stunden in der Woche prozentual, sie schmunzelt, wie viele Stunden sitzen Sie am Computer, am Schreibtisch und schieben Papier hin und her und geben Daten ein und schicken die weg?
Also prozentual würde ich sagen, sind es mindestens 60%. Ja, doch. Muss aber auch dazu sagen, ich bin Obstbaumeisterin, ja, und ich habe nichts oder ich habe wenig im Fach Büro, Kauffrau oder so gelernt in meiner Lehre, ja. Und das heißt, ich bin da quasi reingeworfen worden, so ungefähr. Ja, der Papa hat schon viel gemacht, aber der hat es halt noch auf seine Weise gemacht. Das ist alles ein bisschen moderner geworden, ja. Also habe ich mir auch viel selber beigebracht. Jetzt ist es aber so, ich habe das nicht gelernt und ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Und das kostet mich aber natürlich auch Zeit. Heute sage ich tatsächlich, auch wenn ich meinen Beruf sehr liebe und ich ihn auch jederzeit wieder lernen würde, hätte mir tatsächlich irgendwas Bürokaufmännisches wahrscheinlich mehr gebracht und hätte mir mehr Geschwindigkeit oder mehr Leichtigkeit gegeben in dem, was ich jetzt tun muss. Und somit hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit für meinen Lieblingsberuf, den Obstbau.
Wenn wir die 60% jetzt runter reduzieren auf jemanden, der es richtig gelernt hat, der das richtig drauf hat, der schnell ist, der digital und so weiter, wo kommen wir dann immer an? Immer noch bei 30-40%?
Nein, man muss vielleicht kurz dazu auch noch sagen, dass das war sicherlich mal weniger, aber Bürokratie, ja. Es wird halt immer mehr, ja. Es ufert aus und deswegen ist es so viel, muss man auch sagen. Das eine ist, man hat es nicht gelernt, ja, und muss sich da reinfinden, aber das andere ist, dass halt jedes Jahr, und ich muss es einfach sagen, irgendein neuer Mist dazukommt, ja.
Vielleicht mal 2-3 Beispiele. Was müsst ihr denn für Zahlen an wen, Lena Nüberlin, melden?
Also wenn man jetzt mal, Ernte ist immer Apfelernte, Erdbeerernte, das ist immer, da sitze ich am längsten. Also da kommen dann die Erntehelfer, da geht es schon mal los, dass die für mich ein Schriftstück mitbringen müssen, wo beweist oder wo mir sagen soll, was die quasi in Polen zu Hause arbeiten. Ja, das ist dann nachher für die Sozialversicherung sehr wichtig. Ich wiederum muss mich darauf verlassen, dass das stimmt, was da draufsteht, weil ich selber kann es natürlich nicht prüfen. Wenn der mir sagt, er ist Hausmann, dann gehe ich davon aus, er ist es. Ja. Das ist mal das Erste, dann muss ich mit denen einen Arbeitsvertrag machen. Dann gibt es ganz viele weitere Verträge, weil zum Beispiel unsere Erntehelfer, die ja hier kein Bankkonto haben und auch mit denen Überweisungen nicht fit sind. Wirklich, das sind Leute, die leben in einfachsten Verhältnissen, die haben vielleicht auch noch nie eine Überweisung gemacht. Die wollen ihr Geld nicht am selben Tag, nicht in derselben Woche, sondern die wollen ihr Geld, wenn sie gehen und wenn sie hier einkaufen gehen wollen, dann kommen sie zu mir und sagen, Lena, kann ich ihr Geld haben zum Einkaufen? Ja klar, hier kriegst du. Ansonsten wollen die, dass ich das für die aufbewahre. Das wiederum muss ich wieder mir unterschreiben lassen, ja, weil sonst gibt es da wieder Ärger. Dann Mietverträge muss ich mit denen machen.
Okay,
Hygiene. Ich habe einen Ordner alleine nur für Hygiene, dann was die beachten müssen. Also es ist wirklich Schikane teilweise.
Das ist ein richtiger Verwaltungsjob dann. Nochmal zu den ausländischen Kräften, die ihr dann habt. Sind die in der Masse alle aus Polen oder diesen Ländern, Florian Nüberlin?
Also wir haben ja Leute, muss man dazu sagen, die kommen, und das ist ungelogen seit 30 Jahren zu uns. Ich finde, das spricht auch für einen Betrieb. Ja? Also das ist nicht nur so Angestellte, sondern da gehört man schon halb zur Familie. Und tatsächlich sind es größtenteils Leute aus Polen. Es kommen aber auch jetzt immer mal wieder Rumänen mit. Ja? Da haben wir jetzt auch welche, die seit ein paar Jahren jetzt schon dabei sind. Und so war es eigentlich schon immer.
Also, warum keine deutschen Arbeitskräfte? Bekommt ihr die nicht oder sind die euch zu teuer?
Naja, man hat es immer mal wieder probiert, aber es ist ja auch so, dass zum Beispiel auch vom Arbeitsamt kommt dann mal eine Anfrage, und das macht man in der Regel, kommen die Leute, arbeiten ein bisschen was mit, ja, meistens funktioniert es nicht so gut, wir hatten auch schon mal einen guten, aber am nächsten Tag war er dann doch krank, ja, und konnte dann nicht mehr, also es ist ganz schwierig, und viele wollen diese Arbeit einfach auch nicht machen, ja, so einfach ist es, obwohl es eigentlich, also gerade Apfelpflücken ist eine sehr schöne Arbeit, ja, aber das ist, ja.
Hatten wir ja auch schon vor Jahrzehnten gehabt, dass die Deutschen bestimmte Arbeit nicht machen wollten, dann kamen dann eben die ausländischen Arbeitskräfte dann zu uns. Wir sind zu Gast in Linda bei Lena und Florian Nüberlin vom Obstbau Nüberlin hier und haben im Sonntag heute Vormittag das Thema Landwirtschaft. Es gab vor der Musik schon ein kleines Stichwort Bauernproteste der letzten Monate, die wir alle erlebt hatten, mit viel, viel Aufwand, mit viel, viel Optik, mit viel, viel Geschrei, muss man dazu sagen. Die Frage an euch beide, was ist bei euch da angekommen? Vor allen Dingen, welche Wirkung hat es dann gezeigt? Auch unter dem Aspekt, dass die neue Regierung jetzt die Agrardieselsubventionen jetzt wieder abschaffen will. Es ist ja etwas Schönes in unserem Land, in dieser tollen Demokratie, dass wir demonstrieren dürfen. Das wird auch wahrgenommen. Große Verbände vor allen Dingen, wie der Bauernverband, die haben natürlich eine wahnsinnige Macht. Die schaffen das organisatorisch auch, wahnsinnige Demonstrationen auf die Beine zu stellen. Wir erinnern uns an die Bilder, die aus Berlin dann kamen. Lena und Florian Nüberlin zu Gast im Sonntag heute Vormittag bei Radio Allgäu-Hit. Florian, wie sind denn diese Demonstrationen zum einen angekommen und jetzt, wo alles fast ein bisschen vorbei ist und abgeebbt ist, ist da was hängen geblieben? Hat es was gebracht?
Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen was angekommen. Wir merken es halt daran, dass die Leute auf einen zukommen und dann auch mal mehr nachfragen, also über den Job selber und wie es uns Landwirten denn so geht. Ich denke, also man hat sich so ein bisschen in den Blick der Menschen gebracht oder mehr gebracht. Das war sicherlich nicht schlecht. Ob das jetzt also nachhaltig irgendwas gebracht hat, also es wurde vorhin mal kurz erwähnt, der Agrardiesel, naja gut, was soll ich sagen, der Agrardiesel, also wir liegen da keinem Steuerzahler auf der Hose, sage ich mal, also den Diesel kaufen wir ganz normal ein, ja, und wir kriegen von unserem Geld dann ein bisschen was zurückerstattet, ja, also das ist jetzt keine Riesenausgabe, beziehungsweise da werden keine Steuergelder verschwendet, ja, aber es war halt einfach irgendwann, ja, ist das fast zum Überlaufen gewesen, und da haben wir gesagt, man muss jetzt irgendwas machen. Jetzt schauen wir mal, jetzt kommt eine neue Regierung, was da passiert. Ja, die riesen Erfolge kann ich jetzt nicht feststellen, aber ja, ich lasse mich gerne überraschen.
Das wird ja auch von, nicht nur von der Landwirtschaft, aber hier vielleicht besonders gefordert, dass auch die Landwirtschaft immer nachhaltiger werden soll, wie auch andere Produktionsbereiche. Die Frage an die Lena Nüberlin: Ist das in Zukunft überhaupt möglich, eine Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten, aber gleichzeitig damit auch wirtschaftlich tragfähig zu machen?
Schwierige Frage, aber ich würde sagen, wir Landwirte ganz allgemein in Deutschland arbeiten sehr nachhaltig. Also wenn man das nochmal vergleicht mit anderen Ländern, die dürfen einfach Dinge machen, anwenden, das ist bei uns unmöglich, ja. Und somit arbeiten wir schon deutlich nachhaltiger als Konkurrenzländer, sage ich jetzt mal. Jeder Betrieb für sich selber kann natürlich schauen, wo er seinen, ich sage jetzt mal, grünen Fußabdruck hinterlassen kann. Wir zum Beispiel machen viel Blühwiesen, wir mulchen bewusster. Und es ist auch so, ja, und da kann ich, glaube ich, auch für alle meine Kollegen sprechen, was wir im Pflanzenschutz einsetzen, ja, das wird sehr mit Bedacht eingesetzt. Und es gibt Mittel, die wir, wie gesagt, auch nochmal vorher in der Dusche zum Beispiel, was man so am Shampoo hat, aber es gibt Mittel, die wir im täglichen Bedarf anwenden. Ich sage jetzt mal so salopp, eine Cola, ja, die dürften wir als Pflanzenschutzmittel nicht verwenden. Also die werden so intensiv und so fein geprüft. Wie gesagt, wir legen größten Wert darauf, dass man Apfel ungewaschen vom Baum essen darf, und das machen wir seit Jahrzehnten und uns geht's gut. Ja, und das ist auch unser Anspruch, den wir haben.
Wenn ich dazu noch was sage, ich finde, wir sind ja auch das beste Beispiel für Nachhaltigkeit. Also wir zwei hier, ja, sind die 27. Generation in der Landwirtschaft Familie Nüberlin, ja, das ist ja das beste Beispiel. Und wenn nicht wir, ja, wem liegt denn mehr daran? Also ich meine, wir leben von unserem Boden. Ja. Wenn es zum Beispiel jetzt unserem Boden nicht gut geht, ja, dann geht es uns auch nicht gut. Dementsprechend ist es ja unser höchstes Gut. Ja. Und wenn jemand wirklich nachhaltig arbeiten will, dann ist das unser größtes Interesse, dann also machen wir das, ja. Wir müssen das machen. Es führt gar kein anderer Weg dran vorbei.
Kann man da etwas provokant sagen, 27 Generationen, ihr seid zunehmend belastbarer geworden.
Das könnte man theoretisch so sagen. Nein, ich meine, jetzt waren das natürlich viele Fragen oder es sind sehr viele kritische Fragen auch und es kamen viele kritische Aussagen. Man muss ja auch dazu sagen, ich finde ja, also wir haben mit den schönsten Beruf, den es gibt, ja. Und wir haben ja auch bei uns ist ja auch ein großer Anteil die Direktvermarktung, ja, und durch diese Direktvermarktung, es wurde eingangs ja erwähnt, ja, für uns ist jeder Euro, der da verdient ist, für uns Gold wert, ja, weil einfach auf dem anderen Weg, ich habe es vorhin erwähnt, was zum LEH geht, da verdienen wir kein Geld, ja, da zahlen wir in der Regel sogar eher drauf, ja, und deswegen, das ermöglicht uns auch ein bisschen das, was wir tun. Ja.
Ja, habt ihr denn schon mal überlegt, gerade weil ihr doch jetzt in diesem Interview auch immer wieder auf den LEH, also den Lebensmitteleinzelhandel, negativ sich geäußert wurde, da mal auszusteigen, geht das? Hat man eine Chance? Gibt es andere Wege? Habt ihr schon mal, Lena Nüberlin, darüber nachgedacht?
Also, es ist so, wir sind da ja schon ausgestiegen, theoretisch. Ja. Wir selber haben unseren Laden. Das ist unsere größte Abnahmestelle, sage ich jetzt mal. Dann gibt es dann noch die ein oder anderen Kollegen, die bei uns einkaufen. Ja. Und so führen wir unseren Laden und so vermarkten wir unsere Äpfel. Wir haben aber noch einen gewissen Anteil mehr Äpfel, die an den Großhandel gehen. Ja. Und mit dem können wir, Gott sei Dank, ein bisschen jonglieren. Ja. Wenn wir jetzt im einen Jahr sagen, wir haben die Ernte war nicht so groß oder wir brauchen mehr, dann ist das quasi unser Puffer, mit dem wir arbeiten können. Wenn wir aber sagen, die Ernte war gut, das war viel, oder wir sehen jetzt schon, dass wir einfach zu viel Jonagold im Lager haben, dann können wir mit unserem Großhändler telefonieren und sagen, hey, hier ist noch ein bisschen was für euch, das ist interessant für uns. Ja? Und da haben wir durch unseren Laden, dadurch, dass wir einfach da ein bisschen mehr verdienen, diesen Puffer zum Sagen, das können wir eingehen und sagen, okay, wir verdienen da ein bisschen weniger und gleichen das quasi mit dem Laden auch ein bisschen aus. Wir sind aber nicht andienungspflichtig. Wir hatten eine Andienungspflicht, sind da aber vor einigen Jahren einfach, weil wir zu viel direkt vermarkten, auch ausgestiegen oder ausgestiegen worden.
Vor der Musik ausgestiegen worden, man hat euch rausgeworfen.
Also freundlich, ist alles super nett abgelaufen, ja, das ist ganz klar, das ist geregelt, ich weiß gar nicht, wie...
Ja gut, man kann auch freundlich rausschmeißen.
Nee, es ist prozentual natürlich geregelt, wenn man ein Direktvermarkter ist und so viel Prozent direkt vermarktet, dann wird man quasi aus diesem...
Das geben die Statuten einfach vor, ja.
Ja, gut, genau. Der Rausschmiss hat für euch dann aber auch, machen wir Musik und danach die Frage... Welche negativen und auch positiven Auswirkungen hatte dann der Ausstieg beim Lebensmitteleinzelhandel für euch gehabt und verbunden damit, wie muss man den Druck beschreiben, den man da bekommt, dass man so ernsthaft wie ihr darüber nachdenkt, zu bleiben oder zu gehen? Bis gleich. Zweite Stunde an diesem Sonntagvormittag. Die Elfer Nachrichten haben uns wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Sonntag mit Norbert Kolz und meinen Gästen zum Thema Landwirtschaft, Lena und Florian Nüberlin. Wir waren in der letzten Stunde, am Ende waren wir beim Lebensmitteleinzelhandel. Und da hat uns die Lena gesagt, dass die beiden ausgestiegen sind aus diesem Zwang heraus. Fangen wir Florian Nüberlin doch so mal an. Wie muss man den Druck beschreiben, den man erfährt, wenn man sich abhängig macht als Obstbauer, als Landwirt von einem Lebensmitteleinzelhandel?
Na ja, was heißt abhängig machen? Also manche produzieren ja auch einfach nur für den LEH. Es ist jetzt nicht so, dass das andere sehen es vielleicht auch anders.
Oder ist das der bequemste Weg?
Ja, ich sag mal so, also es ist natürlich auch, wir reden da von Kollegen manchmal, die auch 100 Hektar mehr haben als wir jetzt Obst, ja, also von richtigen Mengen. Und da wird es natürlich schwierig, die irgendwie über die Direktvermarktung.
Also die brauchen dann den Lebensmitteleinzelhandel bei dieser Größe?
Selbstverständlich, ja. Die brauchen eine Abnahme, ja. Und natürlich würden sie wahrscheinlich eine andere wählen, ja, weil das vielleicht besser geht, aber ohne den geht es gar nicht, ja.
Gut, was war für euch aber, euch beiden dann der Grund? Ich habe gehört, da gibt es bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss. Wenn man die nicht mehr erfüllt, dann kommen die dann schon und sagen, so kann es nicht weitergehen. Dann war das so der Hauptgrund, und dass ihr dann gesagt habt, wir müssen uns da irgendein anderes Vermarktungskonzept ausdenken.
Nein, wir machen ja eigentlich schon, also wir haben ja, Wir haben unseren Verkaufsladen, der steht jetzt seit 20 Jahren, direkt, wenn man Linder Autobahn runterkommt, am Kreisverkehr. Davor hatten wir einen Hofladen. Also wir haben sehr früh schon mit Direktvermarktung angefangen, ja. Und weil von Anfang an immer klar war, dass der Preis, der, also den man da erlöst, einfach höher ist als der am Großmarkt. So, das war der Punkt. Und dann gibt es einfach, und das ist auch gar nichts Schlimmes, es gibt diese Festlegung, ich weiß es nicht, ich sage jetzt einfach mal, wenn man 20% selber vermarktet, ja, fällt man aus dieser Gemeinschaft raus. Ja. Das, wir haben nach wie vor ein super Verhältnis. Das war jetzt auch kein, also natürlich ist, kann man sagen, es ist ein Rausschmiss, aber das klingt gleich so hart. Also da, man hat immer noch ein gutes Verhältnis, aber kann halt dann das nicht mehr so machen, ja.
Wart ihr euch darüber im Klaren, was da passiert? Dann habt ihr auch so ein bisschen die Frage jetzt rüber von Florian zur Schwester wieder, der Lena überliert, oder habt ihr so ein bisschen dann doch ein mulmiges Gefühl nach dem Motto, war das jetzt die richtige Entscheidung?
Also ich würde sagen, das ging, ja, weil unser Vater hat, sag ich mal, da ganz gutes Verhältnis geschaffen mit unserem Vermarkter und das ist wirklich ein gutes Team und man kann aufeinander zählen, ja. Wenn wir was brauchen, da helfen die uns und wenn die was brauchen, da helfen wir denen, ja. Und so wird es auch immer noch weiter gehandhabt, ja. Wir geben immer so viel ab, aber
könnte es ein Zurück irgendwann geben, wenn dann sich die Bedingungen bei diesem Lebensmitteleinzelhandel dann so verbessern und von dort eben Signale kommen, dass man sagt, das sind akzeptable Spielregeln, Lehnen überlehnen?
Also wir können uns schon vorstellen, dass wir wieder mehr abliefern, ja, aber darum geht es ja erstmal gar nicht. Es geht darum, dass unser Laden ist Nummer eins, ganz klar, das ist unser täglich Brot und deshalb wird der als erstes bedient und danach kommt alles, was danach kommt, ja. Und wenn da einfach noch ein Puffer da ist und wir jetzt zum Beispiel nochmal einen Hektar mehr Äpfel machen würden und aber nicht wissen, wohin damit verkaufen, dann sind wir da selbstverständlich offen dazu, das denen zu geben, anstatt zu sagen, wir lassen jetzt die Fläche brach liegen.
Mir ist auch nur nochmal, also ganz wichtig zu sagen, wir reden ja auch nicht, also der Druck wird hier nicht vom Obstgroßmarkt aus geführt, sondern der Druck ist natürlich, der LEH gibt den Druck vor, ja. Der Obstgroßmarkt ist ja auch nur der, der die Äpfel kriegt, ja, und dann schaut, wer braucht, wer kriegt und die machen den Preis, es wäre zwar wünschenswert, aber den Preis nicht vor, sondern das ist halt genau der Konkurrenzkampf. Ja.
Florian Überlin, haben wir es zugelassen, nicht nur in diesem Bereich beim Obsthandel, sondern auch bei der Milch oder auch wenn man die großen Discounter anschaut, haben wir es zugelassen in Deutschland, dass wir gerade diesen riesigen Organisationen, den Strukturen zu viel Macht gegeben haben?
Ja, definitiv, würde ich sagen. Absolut, ja. Also die geben den Preis vor, ja. So, und ich habe letztens mit einem Vermarkter gesprochen, der hat zu mir gesagt, er hat super Äpfel vermarktet, ja, an einem bekannten Lebensmitteleinzelhandel hier in Deutschland. Da war keine Not dran, der Preis war in Ordnung. So, und dann kamen Äpfel aus Italien, die waren wohl nicht so lagerfähig wie zu einem ganz günstigen Geld so und dann ist er aus dem Regal rausgeflogen und dann waren die Äpfel drin. Und man kommt zu diesem guten Preis, sage ich mal, also kommt man nicht mehr zurück, ja, dann ist man da raus. Und
die Lena wollte noch was sagen. Jetzt hast du es vergessen. Fällt wieder ein. Ihr seid ja im Austausch auch mit, ich sage mal, mit den Kollegen über die Bodenseeregion, Allgäu-Region weiter hinaus. Ist diese Region, die Bodenseeregion, auch unter dem Aspekt, dass natürlich hier wahnsinnige Anbaugebiete in Sachen Obst vorhanden sind, ist das so eine besondere Herausforderung, Florian?
Nee, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also,
jetzt kommt die Marketingfrau, also ja, genau. als Marketinginstrument oder als Argument.
Also Äpfel sind gut, Äpfel sind gesund, aber Bodenseeäpfel sind schon der Hammer. Ja, das muss man schon sagen. Also wir sind direkt am Bodensee. Die Bedingungen hier zu produzieren, also um auf die Produktion zurückzukommen, sind ich würde jetzt sagen, vielleicht ein bisschen besser. Ja, wir haben den Bodensee im Winter als Wärmespeicher, im Sommer als Kältespeicher. Wir sind sehr, ich sage jetzt mal, frostgeschont, nicht geschützt. Ja. Und wir hier im Osten von Lindau, kann ich sogar sagen, wir sind auch sehr hagelgeschützt, wahrscheinlich durch den Pfänder hier. Wir haben... Also geschützt ist auch wieder so ein Thema, ja.
Das hat jetzt, als die Lena das gesagt hat, hatte Florian,
Also wir haben viele Jahre jetzt Glück gehabt, ja, und versuchen auch weiterhin auf Hagelnetze zu verzichten und hoffen, dass es auch noch viele Jahre so weitergeht, klopfen auf Holz. Aber wir sind natürlich, nichts ist sicher, ja. Also gerade eben haben wir nochmal über die Auszahlungen und so vom Großmarkt oder vom Einzelhandel, also das Ding ist auch, wir müssen ein Jahr in Vorleistung gehen. Das wissen die meisten nicht, ja. Also es ist nicht so, dass wir geben eine Sache her und bekommen dafür Geld. So ist es nicht, ja. Wir müssen ein Jahr lang in Vorleistung gehen. Das heißt, wenn ich im Herbst die Äpfel produziere, dann bekomme ich auf nächstes Jahr, das heißt jetzt letztes Jahr, 24, habe ich produziert Äpfel, Sorte Jonagold, habe die abgeliefert an den Großhandel und bekomme im nächsten Jahr, Dezember, sage ich mal, 25, bekomme ich erst das Geld dafür. Ja, also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ich versuche das auf der Zunge zu. Warum das? Wie funktioniert das?
Ja, das ist einfach so. Da wird halt erst erlöst und gemacht und gehandelt und dann irgendwann wird uns gesagt, was wir dafür kriegen. Also es ist nicht so, wir verkaufen einen Teil und ich sage jetzt, ja blöd gesagt, wie bei eBay Kleinanzeigen, ich will das und das dafür. Nein, uns wird nachher gesagt, was wir dafür kriegen und das aber auch erst ein Jahr später. Also die Auszahlung erfolgt in einem Jahr später.
Wirtschaftliche Planbarkeit ist eigentlich nicht möglich bei uns.
Null, ja. Und dann haben wir jedes Jahr das Risiko von Wetter, Unwetter. Ja? Also wir können Frost haben, wir können Hagel haben, wir können Trockenheit haben, wir können Nässe haben. Jedes Jahr ist einfach, wir sind auf die Natur angewiesen. Wenn die nicht mitspielt, dann kannst du uns auch mal das Genick brechen. Ja?
Und darauf gehen wir nach der Musik dann ein, gemeinsam mit Lena und Florian Nüberlin, die beiden Obstbauern hier vom Bodensee, denn wir beschäftigen uns dann mit dem Extremwetter und auch mit dem Schädlingstrupp. Die letzten Jahre haben es uns gezeigt, der Klimawandel, der schreitet voran. Wir können ihn nicht aufhalten. Es gibt leider Gottes in der Politik, wenn wir gerade in andere Regionen schauen, gibt es zu viele, immer mehr auch in hohen politischen Ämtern, die diesen Klimawandel ganz einfach leugnen mit möglicherweise fatalen Konsequenzen. Wer mit Sicherheit, was den Klimawandel anbetrifft, mitleben muss, auch mit den negativen Auswirkungen, das ist nun mal die Landwirtschaft. Und damit sind wir hier gemeinsam bei unserem Thema im Sonntag an diesem Vormittag hier zum Thema Landwirtschaft, Lena und Florian Nüberlin. Beide sind Obstbauern hier in Lindau am Bodensee. Gehe ich nochmal zu Lena rüber. Extremwetter und Schädlingsdruck. Zwei Begriffe, könnt ihr mir vorstellen, die durchaus eine gewisse Bedeutung für euch haben.
Ja, das ist unsere tägliche Arbeit, die wir oder mit dem befassen wir uns täglich. Ja, was macht das Wetter? Was machen die Schädlinge? Wir haben Berater, ja, die wirklich nichts anderes machen, als auf unseren Feldern rumzulaufen und schauen, ob da Blutläuse sind, ob sonstige Läuse sind, ob irgendwelche Wanzen umeinander sind. Ja, jetzt ist ganz neu, gibt es einen neuen Käfer, der macht wohl alles nieder. Ja, also wir haben größten Respekt davor, was da noch auf uns zukommt. Und das wird immer mehr. Jetzt vor ein paar Jahren war es die Kirschessigfliege. Seit zwei Jahren haben wir unsere Kirschen komplett eingenetzt mit einem wirklich feiner als Muckegitternetz ringsrum, damit da wirklich keine Fliege mehr reinkommen kann, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, dieses Ding fernzuhalten.
Florian, das sind ja auch Investitionen, weil die Netze, die muss man ja anschaffen, die kosten ja auch irgendwas.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist natürlich auch der Grund, wenn das Kilo Kirschen natürlich im Sommer dann mal ein bisschen mehr kostet, ja, weil wir natürlich da ordentlich investieren müssen, weil wie jetzt genannt zum Beispiel die Kirschessigfliege, die uns ja netterweise aus China importiert wurde, aus Asien direkt importiert wurde, sich hier verbreitet und ohne dieses Netz geht einfach Kirschanbau nicht mehr. Ja. Das kann man ganz deutlich so sagen. Ja.
Die Temperaturen, die steigen natürlich hier am Bodensee, vielleicht besonders auch hier am Bodensee, relativ früh dann auch, je nach Wetterlage, mal früher, mal später. Und diese steigenden Temperaturen, welche Auswirkungen haben die denn unmittelbar bei euch beiden auf die Sorten? Also das waren die Äpfel, das waren die Kirschen und die Erdbeeren, Florian.
Also gut, wenn man es jetzt, was wir bisher so hatten, wenn es extrem heiß war, muss ich sagen, ging es, also sortenmäßig speziell jetzt kann man sagen, der Apfel Elster hat da, glaube ich, schon ein bisschen mit zu kämpfen. Also die Frage ist tatsächlich in ferner Zukunft, wenn es so weitergeht, ob man da noch einen Elster anbaut. Ja.
Warum ist die Sorte gerade besonders so im Fokus?
Sonnenbrand. Ja, nee, eins ist, genau, Sonnenbrand, dann mit der Festigkeit, also der reagiert richtig stark auf die Sonne auch.
Ja, also um das vielleicht, weil wir ja doch, ihr seid die Fachleute, wir dann nicht. Das heißt also, dass es Obstsorten, Apfelsorten gibt, die halten ein bisschen mehr Sonne aus. Sonnenbrand, das Stichwort ist gerade hier von der Lena gefallen.
Ja, es gibt, wir haben jetzt von Sonne geredet, es geht auch, wie gesagt, beim Niederschlag, es gibt Sonnen. Und da sind wir auch schon dran. Also wir haben schon einige Anlagen jetzt gesetzt, die resistent eher sind. Ja, das heißt, die heben Niederschlag. Beziehungsweise bei uns, eins unserer größten Probleme ist ja der Schorf. Das ist diese kleinen schwarzen Punkte auf dem Apfel, das ist ein Pilz. Und der wird natürlich stark gefördert durch Niederschlag und wir haben jetzt schon ein paar Sorten gepflanzt, eben die robust sind. Das heißt, kein Pflanzenschutz gibt es nicht, ja, weil dann gibt es einfach kaum Äpfel oder keine Äpfel, aber die sind deutlich robuster, ja, und genau.
Die Landwirtschaft liest man, hört man auch immer wieder, wird aber auch gefördert durch öffentliche Förderprogramme generell Und bekommt ihr auch Geld, wenn es einmal ganz bitter werden sollte, was das Klima anbetrifft, wenn die Ernte kaputt geht, wenn Unwetterschäden zum Beispiel sind, Lena?
Also bis jetzt nicht, ne? Wir haben da bis jetzt keine Versicherung oder sonstiges.
Auch diese klimatischen Veränderungen, die ihr dann unmittelbar dann spürt, zurückblickend auf die letzten Jahre, Lena, wann waren sie denn, welche Jahre waren denn besonders heikel?
Also jedes Jahr ist mit irgendwas, also ich will nicht jammern, wir haben die letzten Jahre richtig tolle Ernten eingefahren, aber manchmal stehen wir wirklich am Ende des Jahres da und sagen, wie haben wir das jetzt eigentlich geschafft? Ja, letztes Jahr hätten wir gefühlt mit dem Schlauchboot ernten können oder unsere Bäume bewirtschaften. Das Jahr davor war es wieder sehr trocken, dann gibt es doch mal einen Hagel oder einen Graupel und dann in der Erdbeernte schlaflose Nächte wegen dem Frost und wir schaffen es immer, oder ja, wir haben es bisher immer geschafft, Gott sei Dank, wirklich. Letztes Jahr, muss man sagen, sind uns die Erdbeeren wirklich ziemlich ins Wasser gefallen, also wirklich abgesoffen. Wir haben da auch wirklich Verluste gehabt, aber wir sind sehr dankbar für das, was wir bis dahin geerntet haben. Ja. Und man muss sich dann auch immer vor Augen halten, klar, wir leben davon und wir pflanzen nicht zum dann nachher ein bisschen ein Hobby da haben, sondern wir verdienen damit unser Geld, aber wenn in so Jahren wie jetzt letztes Jahr, wo wirklich auch Hochwasser war oder auch schon Jahre davor, wo dann wirklich Leute Familien verlieren oder auseinandergerissen werden, dann sind wir schon wieder dankbar, dass es uns auch so gut geht.
Wenn man sich umschaut, ihr habt jetzt in den letzten, glaube ich, 2-3 Jahren, habt ihr gebaut, angebaut. Ihr macht jetzt in Bezug auf Tourismus, was viele machen, auch etwas mehr. Ihr bietet dann Zimmer an, also damit die Leute hier Urlaub dann machen, Florian. Ist das dem geschuldet, dass ihr ein zweites existenzielles Standbein braucht?
Ja, das kann man, denke ich, definitiv so sagen. Und ich denke, da kann ich auch für viele Kollegen sprechen. Auf jeden Fall. Also es wurde gerade erwähnt, ein Punkt ist natürlich der Klimawandel, ja, wo man nicht weiß, wo führt das hin. Ja. Und ein weiterer, der aber tatsächlich auch sehr, sehr stark ist, einfach die Politik, ja, die uns große Sorgen macht. Und dementsprechend haben wir gesagt, ja, was machen wir? Und wie erwähnt mit unseren Zimmern, das ist halt einfach nochmal so eine gewisse Sicherheit, ja, und zweites Standbein.
Nach der Musik würde ich gemeinsam mit Lena und Florian Nüberlin nochmal zurückkommen, was wir schon mal angedeutet hatten. Da geht es um die Digitalisierung und ich habe mir da ein wunderbares Wort aufgeschrieben, Smart Farming in der Region. Die Lena lacht, das Lachen, das muss sie uns dann interpretieren. Und gleich. Ja, auch wenn wir uns mit dem Thema Landwirtschaft an diesem Sonntagvormittag im Sonntag beschäftigen, kommen wir aber auch hier nicht an diesem Wort Digitalisierung vorbei. Und bei der Recherche der Vorbereitung habe ich dann gelesen, dass Smart Farming, das soll jetzt immer eine größere Rolle spielen. Auch übrigens auch in dieser Bodensee-Region. Lena Nüberlin, sie hat geschmunzelt vor der Musik und das Schmunzeln, das wollen wir jetzt ein bisschen interpretiert haben. Smart Farming, wenn man das jetzt mal nimmt, was bedeutet das eigentlich konkret?
Also ich würde sagen, Smart Farming und Digitalisierung ist ein weiter Begriff. Ja, das fängt schon an. Wir haben zum Beispiel letzten Sonntag, weil Wetter war am Sonntag gut und Montag halt schlecht, haben wir unsere Bäume per GPS gepflanzt. Ja. Das heißt, es sitzt eigentlich nur noch jemand drin, der den Traktor rumfährt und ansonsten macht der Traktor das selber und der macht uns die Reihen gerade. So gerade kriegen wir das selber gar nicht hin, wenn wir das mit unserem, wenn wir unser Dreieck da selber ausmessen oder unseren rechten Winkel, dann ist das einigermaßen gerad, aber der macht es wirklich kerzengrad. Und es geht weiter mit Apps, die es mittlerweile gibt. Es gibt jetzt eine neue App, die wir uns gerade angeschafft haben. Ja, mit der, also da sind wir noch lange nicht so weit, dass wir wissen, wie es funktioniert. Aber die soll uns einfach helfen, zum Beispiel, wenn wir unsere Felder bearbeiten, die zeichnet auf, in welche Reihe wir zuerst reingefahren sind, dass man einfach beim nächsten Mal sagt, okay, das letzte Mal haben wir hier aufgehört, diesmal fangen wir da an und soll uns das ein bisschen helfen, ja. Aber was das angeht, sind wir noch sehr in den Startlöchern.
Was aber, Florian, nicht bedeutet, dass das noch zunehmen wird und dass doch noch mehr kommen könnte. Ihr lernt jeden Tag dazu in der Anwendung und ihr erfahrt auch bei der Nutzung dieser ganzen Dinge, die Lena gerade gesagt hat, dann durchaus, wie toll das ist, welche Ergebnisse man bekommt, was man alles machen kann. Also da liegt echt Zukunft drin.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, was man sicherlich auch erwähnen kann, man forscht ja schon, wie kann man automatisch oder autonom ernten. Ja? Das sind aber so Sachen, also ich glaube, man darf ich nicht vergessen, wir sind hier ein klein strukturierter Familienbetrieb, ja, also wir sind kein Industriebetrieb, ja, also ich denke, da wird noch ja, viel Zeit vergehen, bis sowas bei uns ankommt zumindest. Ja,
und ja gut, was die Lena aber gerade beschrieben hat, das war schon eine Nummer, wo ich dann bisher dachte, das sei nur in den großen Einheiten, also bei dem in Anführungsstrichen kleinen Obstbau Nüberlin hier, also schon ein richtig kräftiger Einstieg.
Es gibt schon Betriebe, die bewirtschaften, also die schicken ihren Traktor zum Mulchen, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Ja. Also der steigt noch ein, fährt den aufs Feld und dann hat der dann abgezäumte 5 Hektar am Stück wahrscheinlich. Also mindestens würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich lohnt sich sonst nicht. Und dann fährt der Traktor da aber ohne Fahrer.
Aber jetzt mal bei euch beiden Hand aufs Herz, was ja die Lena gesagt hat und der Florian aber auch angedeutet hat, die Lena ein bisschen mehr emotional dabei, positiv emotional. Geht da nicht ein bisschen was von dem verloren, Lena, was Sie beschrieben haben, diese Liebe zu diesem Beruf, das persönliche Einbringen und drängt Sie, weil Sie mit den 60% auch gejammert haben, nicht noch mehr an den Schreibtisch?
Ja, die Angst davor ist natürlich schon ein bisschen da, dass mich das noch ein bisschen mehr an den Schreibtisch drängt, aber wir müssen da einfach positiv drauf zugehen und in der Hoffnung, dass uns das Arbeit abnimmt und nicht noch mehr bringt, ja, weil, und da kommen wir schon wieder zum Thema Mindestlohn, es ist nicht mehr zu zahlen, wenn wir so einen hohen Mindestlohn haben. Und wie sollen wir die Hände, die das wegarbeiten sollen, wie sollen wir das am Produkt zurückkriegen? Ja? Deshalb muss da einfach mit Digitalisierung und Smart Farming, wie Sie das jetzt gesagt haben, muss da einfach vielleicht Abhilfe geleistet werden können.
Wobei das jetzt auch 2-3 Mal gefallen ist, vor allen Dingen dieser Mindestlohn und dass das wie ein Damoklesschwert über euch dann schwebt, so nach dem Motto, wenn der kommt, dann ist unsere Existenz ernsthaft dann gefährdet. Florian, der Mindestlohn jetzt in dieser Kategorie 12,40 in etwa, ist das eine Nummer, wo ihr sagt, wenn es dann dabei bliebe, das wäre für euch dann tragbar?
Ja, ich meine, wir haben bei 12,40 haben wir damals auch geschluckt, ja. Das ist halt, bei uns wird, also man muss halt so sehen, bei uns wirklich, es wird alles teurer. Ich meine, das geht vielen so, aber unsere Erlöse werden immer weniger, ja. Und mit dem Mindestlohn, das möchte ich auch nochmal sagen, das geht ja nicht nur uns so. Also die Gastronomie wird, keine Ahnung, wie weitergehen mit diesem Mindestlohn von 15 Euro. Der Bäcker, der kann auch nicht mit 15 Euro Mindestlohn arbeiten. Also das ist tatsächlich so blöd, wie es klingt. Der Vorteil, diese 15 Euro tun jetzt sehr vielen Sparten richtig weh. Ja? Und man muss natürlich irgendwie dann lernen, damit umzugehen. Also wir wollen ja nicht, dass unser Betrieb dann da kaputt geht. Und wir haben ja noch diesen Vorteil, es wurde vorhin erwähnt, wir haben die Direktvermarktung, ja, wo ich sage mal, fürs Kilo Äpfel wir einfach ein bisschen mehr Geld kriegen, als wenn wir es jetzt an den LEH geben. Wo man vielleicht das eine oder andere kompensieren kann. Aber bei 15 Euro ist die Luft halt einfach sehr, sehr, sehr dünn. Ja.
Ich möchte nochmal zurückgehen auf die Digitalisierung und dieses Smart Farming, die gerade die Lena dann so toll beschrieben hat. Da muss ja investiert werden, das gibt es ja dann auch nicht umsonst. Ist das ein Risiko, in das ihr reingeht? Wird sich das irgendwann kompensieren? Da ist ja eine gewisse Erwartung, das muss ja im Verhältnis stehen. Also wenn ich das anwende, ist die Ernte größer, ich kann mehr Umsatz machen, das hat sich gelohnt, irgendwann kommt Break-Even, dann haben wir das Ding abbezahlt, dann ist das ein Selbstläufer. Oder ist das noch so ein bisschen auch Angst, die damit arbeitet, mitspielt?
Boah, also ich würde schon sagen, dass da große Angst sogar mitschwingt, weil Digitalisierung heißt für mich immer so ein bisschen in Computersprache Update und also immer was Neues, auch immer was Neues lernen. Und ich sehe jetzt noch nicht, dass eine Maschine schon selber weiß, was sie zu tun hat. Ja? Also wir werden in Zukunft auch den Maschinen, also es wird hoffentlich immer Mitarbeiter geben, ja, aber wir werden in Zukunft den Maschinen das irgendwie mitteilen müssen. Ja? Und aber auch diese werden sich ja wieder schulen oder weiterentwickeln müssen. Ja?
Sind Sie sich da so sicher angesichts von künstlicher Intelligenz, dass die Maschine nicht irgendwann in der Lage ist, selbst das, was Sie, wo Sie jetzt noch sagen, nee, da werden noch Menschen dann gebraucht. Das ist ja die ganz große Angst überall. Beherrscht jetzt der Mensch noch die KI oder wird es die KI sein, die irgendwann den Menschen sagt, wo es lang geht?
Gute Frage. Ich hoffe schon, dass der Mensch noch die Überhand hat, ja, weil ich muss zugeben, ich habe noch nicht mal KI in einem Word-Programm angewendet.
Also ChatGPT oder sowas?
Nein. Keine. Mal gefragt, aber jetzt nicht explizit damit gearbeitet, ja.
Da sind wir wahrscheinlich zu konventionell dafür.
Noch konventionell. Ich bin davon überzeugt, dass das ist nicht mehr aufzuhalten in allen Bereichen. Ja. Das wird in der Landwirtschaft auch passieren. Ja, ja. Wir haben noch einen Teil von den Weltnachrichten und ich freue mich dann weiter noch auf Lena und Florian Nüberlin vom Obstbau Nüberlin in Lindau hier im Sonntag von Radio Allgäu Hit an diesem Sonntagvormittag.
Allgäu Hit. Ja.
Ja, wenn man sich in das Thema einmal einarbeitet, wenn es um Landwirtschaft geht, das ist unser Thema heute beim Sonntag von Radio Allgäu gemeinsam mit Lena und Florian Nüberlin vom Obstbau Nüberlin hier in Lindau, dann stellt man fest, wie kompliziert es eigentlich ist, wie vielfältig es ist, was alles dann dahinter steckt. Ja, also Landwirtschaft für den normalen Menschen, wie mich zum Beispiel, ist ganz einfach, wenn es tolle Äpfel gibt, dann ist man zufrieden. Wenn es tolle jetzt demnächst Erdbeeren dann gibt, dann funktioniert das auch ganz gut, dann ist man zufrieden. Aber es steckt halt irgendwas dahinter, weil sonst hätten wir keine Erdbeeren oder Äpfel etc. Wir sind bei diesem Thema Lena und Florian Nüberlin, die uns jetzt gemeinsam zu einem anderen Thema bringen und fast schon zum Schluss. Wir haben natürlich oder Sie nachgedacht über die Zukunft der Landwirtschaft, wenn es um die Digitalisierung geht. Wenn Sie sich das einmal emotional vor Augen halten, was in den nächsten Jahren mit der Landwirtschaft passieren wird, Lena Nüberlin, wie ist es Ihnen dann zumute?
Schon ein bisschen schwummrig, muss ich sagen. Ja. Also wir produzieren wirklich mit bestem Wissen und Gewissen. Wir schulen uns ja, fast monatlich weiter. Wir haben wirklich tolle Berater, die sich noch mehr schulen müssen. Wir produzieren Wahnsinnsobst, also wirklich besser geht's nicht, ja. Und was da in Zukunft von uns erwartet wird, ja, von der Politik, Mindestlohn, Pflanzenschutz, es wird immer schwieriger, das umzusetzen. Und ich hoffe wirklich, dass wir das halten können.
Teilt das der Bruder, der Florian?
Ja, definitiv. Also wie gesagt, was man noch dazu sagen kann, also wir haben ja jegliche Qualitätssiegel, Qualität aus Bayern, Deutschlandstandard, ja, ganz wichtig und produzieren auf allerhöchstem Niveau und mehr können wir.
Wenn man sich jetzt umschaut, dann haben die Discounter, man darf sie jetzt mal beim Namen nennen, dann ohne Schleichwerbung zu machen, wie Lidl oder Aldi, oder die steigen immer mehr auf Bioprodukte, auch was das Obst dann anbetrifft. War für euch nie eine Option, Florian, in den Bereich hineinzugehen?
Also was heißt eine Option? Man muss halt überlegen, wir sind hier, das muss ich ein bisschen ausführen, wir sind ja in Lindau, wir haben, ich glaube inzwischen wahrscheinlich 1400 Millimeter Niederschlag. Ja.
Wir hatten letztes Jahr 1600.
1600 Millimeter Niederschlag. Und ich
vielleicht dazu, 1600 bedeutet für alle, wir sind
1600 Millimeter Regen auf dem Quadrat.
Ist, naja, das ist schon klar, ist ja gemessen an einem normalen Jahr viel wenig, wo ist das einzustufen?
Also das, ich würde sagen, das 1600 ist jetzt ein bisschen mehr als normal, aber wir sind bei 1400, glaube ich, im Schnitt jetzt, ja. Also das kann man schon so sagen. Also
was ist, aber vor Jahren nicht so war.
Was vor Jahren nicht so war, wobei Lindau immer, also wenig Regen hatten wir nie, ja? Aber natürlich waren es vielleicht mal 1100 oder 1000, ja, aber es ist natürlich ein bisschen mehr geworden, aber wir hatten immer viel Regen, ja.
Okay, und was hat das mit Bio zu tun?
Naja, im Prinzip hat es mit Bio zu tun. Ich habe es eingangs mal erwähnt, dass der Schorf, ja, das ist dieser Pilz, der uns große Probleme bereitet. Und der liebt natürlich das Nasse. Ja. Und es ist so, wenn es zum Regnen kommt, dann ist das Blatt ungeschützt, sage ich jetzt mal. So, und dass sich da kein Pilz ansiedelt, muss man einen Belag darauf legen, der nach, ich sage jetzt mal, 40 Millimeter auch wieder abgewaschen wird, ja, was überhaupt gar kein Problem ist. Aber in dem Moment ist der Baum geschützt. Ja. So, und das muss der Biobauer natürlich auch machen. Und jetzt gibt es natürlich das ein oder andere, andere Mittel, ja, was aber im Prinzip kein großer Unterschied ist. Ja. Aber man muss halt öfters ausbringen, Pflanzenschutz. Das ist einfach so. Und ich sage halt vom Standort hier, für uns persönlich jetzt, ja, passt es halt nicht. Ja. Und unabhängig davon sage ich aber, ist es völlig wurscht, ob jetzt biologisch oder konventionell, geprüft konventionell, der Punkt ist einfach regional. Ja. Wenn man regional einkauft und da ist wirklich wurscht, ob es biologisch ist oder konventionell, man kann den Apfel ungewaschen essen, der Apfel ist von hier und man braucht da keine Sorgen haben und das ist das, was zählt. Ja.
Ich muss da nachfragen, mit der Lena Nüberlin hatte ich schon mal, ich glaube, zwei Interviews gehabt, da ging es dann auch mal um den Pflanzenschutz, um das richtige Wort jetzt hier zu nennen. Und dann wurde die gleiche Aussage gemacht, denn von hier der Apfel, man könnte den essen. Jetzt habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen meine Bedenken, da sind ja diese Pflanzenschutzmittel doch drauf.
Ja, also mal vorneweg, man kann alles nachweisen. Ja? Wenn ich einen Apfel mit Gummihandschuhen anfasse, dann kann ich den Gummihandschuh nachher auf dem Apfel auch wieder nachweisen. Also diese Messsensorik, die es gibt, man spricht immer von Rückständen, ja, aber diese Messsensorik, die es gibt, die ist einfach so fein und so sensibel, man wird alles dort finden, ja. Und auch die Mittel, die wir im Pflanzenschutz einsetzen, egal ob konventionell oder biologisch, das mal vorneweg. Aber wir haben also erstmal Mengen, an die wir uns halten dürfen, also an die wir uns halten müssen, ja, die wir nicht überschreiten. Wahrscheinlich wenden wir sie sogar, ich würde behaupten, wir Landwirte hier wenden die sogar noch besser an, als es uns vorgegeben wird. Und das nächste ist, wir haben Wartezeiten einzuhalten. Und also Wartezeiten heißt, es gibt Mittel, die dürfen bis zur Blüte angewendet werden. Ja, und dann gibt es Mittel, die dürfen als kleine Frucht noch angewendet werden. Und so werden die quasi eingeteilt in Wartezeiten, also Tage. Die da dürfen nicht überschritten werden. Und in diesem Zeitraum, wo diese Wartezeit noch gilt, darf ich diesen Apfel nicht ernten und auch nicht in den Verkauf bringen. Genau. An diese Wartezeiten halten wir uns und wir werden auch kontrolliert. Und das nicht nur von einer Messstelle, sage ich jetzt mal, sondern es sind mehrere. Das ist unser Großhandel, das ist der LEH, der da Proben ziehen kann oder darf, ja. Der im Übrigen schreibt uns auch vor, wie viele Wirkstoffe auf unserem Apfel sein dürfen. Ja, dann gibt es das Landratsamt, das da kommt, das Gesundheitsamt. Also da kommen so viele dann eben die Zertifizierungsstellen, an die man freiwillig teilhaben möchte und auch die, an denen man teilhaben muss. Also wirklich bestes Wissen und Gewissen und noch besser.
Ich kann mich erinnern, da war, glaube ich, Ihr Vater, der Martin Nüberlin, der war dann noch erstens kommunalpolitisch in Amt und Würden zum einen, aber dann hier auch, sage ich mal, war das dann der Chef. Da gab es bei der Stadt Linda einen Baumwart, den gibt es ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr. Diese Kontrolle des Baumwartes, ist die, sage ich da was Falsches, Florian?
Also ich meine, die gibt es schon noch oft. Die Stelle ist nicht mehr keine Vollzeitstelle, aber es gibt ihn schon noch, ja.
Der dann auch aktiv ist und geht und schaut und das, also was die
Linda... Vom Landratsamt her gibt es quasi Berater für uns, ja, und auch die einfach aufs Land schauen, ja. Wenn früher war es zum Beispiel so, da war der Feuerbrand, das war ein großes Thema, ist auch immer noch ein großes Thema für uns, ganz furchtbare Krankheit an Bäume, ein Bakterium, ja, und da wurde das Landratsamt angerufen und die haben dann wieder jemanden geschickt und das war der Zuständige da dafür und der ist auch sonst immer umeinander oder diejenige ist auch sonst umeinander.
Und dann noch eine positive Botschaft, das hat der Florian vorhin gesagt, dass wir nicht so aussehen in der Sendung, dass man nur das Negative dann sieht, dass im Vergleich zu früher, also heute, die Konzentrationen dieser Pflanzenschutzmittel so fein sind und so klein gehalten werden, dass eben deswegen auch die Aussage von euch beiden mehrmals, man kann den Apfel einfach so essen, ohne abzuwaschen. Kommt das daher?
Das kommt absolut daher. Lena hat es eingangs erwähnt. Also ich möchte auch noch mal ein Beispiel nennen. Es ist so, wir reden jetzt nicht von einem Würfelzucker, sondern von einem Stück von einem Würfelzucker kann man im Bodensee zum Beispiel nachweisen. Ja? Also so ist die Sensorik heutzutage. Und also das ist tatsächlich so. Und ich sage immer den Leuten, natürlich können sie den Apfel waschen, aber der einzige Grund, weil sie vielleicht händisch gepflückt sind aus hygienischen Gründen, aber auf gar keinen Fall, weil irgendwelche Wirkstoffe oder also weil da irgendwas giftig sei. Also definitiv nicht. Ja? Also wir kriegen unsere Zertifikate und Ding auch nicht geschenkt, ja, sondern da werden wir im Labor auf Rückstände untersucht und so weiter. Wir können nicht mehr machen, ja.
Doch, also, ihr könnt doch etwas zum Schluss dieser Sendung machen. Ihr beide, welche Botschaft habt ihr an die Politik, an die Verbraucher, an die Gesellschaft? Lena Nüberlin.
Mein Lieblingswort oder Satz, regional ist optimal. Also es gibt, man muss eigentlich nicht viel mehr dazu sagen, ja, wer regional kauft, der hat einfach das Beste in der Tasche und das Beste im Körper und dem ist nichts hinzuzufügen, glaube ich.
An die Politik, also einfach, dass sie sich besinnt, was für eine tolle Landwirtschaft wir eigentlich in Deutschland haben. Ich meine, am Ende sind es unsere Nahrungsmittel und das darf man nie vergessen, ja, weil wenn die mal weg sind, dann merkt man erst, was für ein Problem man hat. An die Verbraucher, wir haben ganz, ganz tolle Kunden, ja, schon seit Jahrzehnten und sind auch über jeden neuen Kunden total glücklich und freuen uns über jeden, der uns im Laden besucht und unsere tollen Äpfel kauft.
Dankeschön, Lena. Dankeschön, Florian Nüberlin, zum Thema Landwirtschaft. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Das war der Sonntag an diesem Sonntagvormittag mit Norbert Kolz. In einer Woche die nächste Ausgabe. Ich freue mich auf Sie. Also haben Sie einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.